Ich glaube, ganz wichtig ist, sich im Klaren zu sein, was die verschiedenen Funding-Strategien für Auswirkungen haben. Und ich rede jetzt nicht von nächstem Jahr, sondern in 5 oder 6 Jahren. Mhm. Und ich glaube, da muss man sich einmal wirklich schlau machen und ehrlich sein zueinander, ehrlich sein zu sich selber. Es gibt Startup-Gründer, die sind gemacht fürs VC-Game. Wirklich, also die finden es so geil und die gehen da richtig ab mit diesem Erwartungsdruck und diesem Wachstumsdruck und die werden dann quasi zu ihrem besten Selbst. Und dann gibt's den Art Gründer, der möchte vielleicht ein Unternehmen bauen, kein Startup.
Herzlich willkommen bei Unfiltered, dem Podcast, wo wir über reale Geschichten und ungefilterten Erlebnissen von Startup-Gründern, Innovatoren in Unternehmen sprechen. Und in dieser Folge habe ich wieder einen ganz besonderen Gast, nämlich Eike Christine. Eike ist Unternehmerin, Mentorin und Expertin im Fundraising. Und wir tauchen ein in die Unternehmerreise von Eike, wie sie nur innerhalb von 4 Monaten aus einer Idee ein Millionen-Business formte. Sie teilt dort ihre Erfahrung von der Euphorie zu den ersten Millionenverträgen bis zum schmerzhaften Scheitern. Aber wie sie nie aufgegeben hat und immer weitergemacht hat. Und wir sprechen über das Thema Fundraising-Strategien, die Eike selbst erfolgreich anwendet und vor allem andere Gründer dabei unterstützt, wie sie diese für sich anwenden können. Wir sprechen über Burnout und viele weitere Unfiltered-Themen. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge. Ja, so herzlich willkommen, liebe Eike. Ich würde vorschlagen, am besten du stellst dir einfach mal ganz kurz vor, wer du so bist, was du machst und vielleicht auch, wo du herkommst.
Hallo, nee, freut mich, da zu sein. Mein Name ist Eike Festini, ursprünglich Österreicherin, aufgewachsen in Österreich, Südafrika, lange in Wien studiert, ein bisschen USA gelebt, dann ein bisschen Südafrika gelebt, bevor es mich in die Schweiz verschlagen hat. Hier habe ich eigentlich mit einer Corporate-Karriere begonnen oder weitergemacht im IT-Management-Bereich, bevor ich eben ein Startup gegründet habe.
Sehr spannend. Ja, ich glaube, es gibt einiges zu erzählen, das für viele Zuhörer super spannend ist. Ich würde mal direkt starten mit dem Thema Startup vor 7 Jahren. Erzähl mal da so ein bisschen die Geschichte. Wie kam es dazu, zu dem Unternehmen? Was für eine Vision war da? Und einfach so ein bisschen den Weg so beschreiben, den du dort schon gegangen bist.
Also eben, wie gesagt, in diesem Corporate-Leben, wo bin ich irgendwann strategisch und unternehmerisch an meine Grenzen gestoßen und habe dann ein MBA gemacht an der IMD in Lausanne. Und im Zuge dieses MBA-Programms hatten wir eine Exkursion in Silicon Valley. Und dort haben wir ganz viele Startups besucht, also große, schon etabliertere, aber auch ganz, ganz junge. Und da habe ich gemerkt, irgendwie, mir gefällt es wahnsinnig, wie die alle in Möglichkeiten denken. Da ist nicht irgendwie, ja, wir haben das alles bisher schon so gemacht, wir wollen keine Veränderung, sondern komm, wir probieren es einfach aus. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie das resoniert für mich. Und bei mir in der Familie sind alles Unternehmer außer ich. Und ich war da immer das schwarze Schaf eigentlich. Und da hat es für mich begonnen, wirklich einzusickern, dass ich mein eigenes Unternehmen auch aufbauen könnte. Also Karriere war für mich relativ einfach vom Gefühl her in der ganzen Corporate-Welt und dann kam auch da ein bisschen der Ehrgeiz, mal schauen, wie weit ich springe am freien Markt. Und meine Mitgründerin, die habe ich damals zu der Zeit kennengelernt, kommt aus dem Logistikbereich. Also ich hatte mit Logistik überhaupt nichts am Hut und es war sogar noch während unserer MBA-Graduation, dass sie mit einer Idee kam, die wir dann versucht haben zu realisieren. Und die Idee, die Vision war wirklich, dass alles, was du verkaufst über Plattformen wie eBay, also in der Schweiz Tutti Ricardo, ist super geil, weil du hast ziemlich schnell Geld, aber du hast dann einen ziemlichen Schmerz und die Hürde, das zu verpacken oder irgendwie Termine zu vereinbaren mit dem Käufer, zur Post zu bringen. Also es ist, also ab dem Zeitpunkt, ab dem der Verkauf steht, ist eigentlich nur noch mühsam. Mhm. Und unsere Idee war es, eine App zu bauen, mit der du einmal ein Foto machst von diesem Gegenstand und sagst, wo du wohnst, also wo wir es abholen sollen und wo es hin soll und wir übernehmen den Rest für dich. Das war so die Idee. Mhm. Das war die Ursprungsidee. Da haben wir einen Piloten gestartet. Der war sehr, sehr erfolgreich, also mit 30 Probanden in Zürich und die haben das alle geliebt. Also die haben Steine verschickt, Klopapierrolle, aber es war ja voll egal. Es ging darum, dass wir mal merken, geht das überhaupt, können wir das alles in Bewegung bringen, macht das Sinn? Und dann haben wir Berechnungen angestellt, was kostet das Ganze an Service? Und dann sind wir ziemlich schnell drauf gekommen, das wird niemand zahlen. Und dann haben wir einen riesen Pivot gemacht und haben uns auf B2B fokussiert. Und da war dann wirklich die Value Proposition, dass wir sagen, lieber großer Händler, du hast Kunden, die haben Bedürfnisse, was Lieferungen angeht, die du nicht leisten kannst. Wir nutzen bestehende Infrastruktur, das heißt, wir haben Velokurier genutzt, Fahrradkuriere, Expresskuriere und haben dann gesagt, schau, wir vermitteln einfach über eine Plattform in Echtzeit, so dass ihr innerhalb einer Stunde oder in 1 Stunden Zeitfenstern liefern könnt. Das war die Value Proposition, mit der wir dann wirklich erste signifikante Traction erreicht haben.
Sehr spannend. Und wie hat sich das dann so weiterentwickelt?
Da sind wir dann leider im August 2018 und da waren die ersten E-Scooter in der Schweiz. Also Zürich war ja die erste Stadt, die das erlaubt hat. Und unser sehr begnadeter Sales Manager damals hat dort eine Opportunity gewittert und hat gemeint, Leute, ihr braucht das sicher Logistik. Und dann haben wir gedacht am Anfang, super, wir nutzen wirklich die Synergien. Wir sagen, die für uns am Tag ausfahren, fahren dann für uns in der Nacht und sammeln Scooter ein. War die Grundidee. Und das ist aber so schnell, so stark gewachsen. Wir waren immer müder, weil zu dem Zeitpunkt haben wir dann natürlich 24/7 gearbeitet. Am Tag war ja immer noch Lookerbox das Originalmodell und in der Nacht hatten wir dann plötzlich Scooter-Business. Und das war einfach immer mehr Drama als easy irgendwie. Aber das Geld war gut und ist brutal schnell gewachsen, der Markt. Das war ja damals der schnell wachsendste Markt aller Zeiten jemals, dieser E-Scooter-Markt. Und wir dachten, wir sind voll dabei. Und zu dem Zeitpunkt dachten wir auch noch wirklich, es gibt Synergien und wir können das alles meistern. Bis, jetzt fast forward irgendwie 3-4 Monate in die Zukunft, der Markt so explodiert ist. Es wurde so ein großer Territorialkampf zwischen allen Anbietern dieser Scooter und die einzigen, wo sie noch wirklich drücken konnten und Marge rausholen konnten, waren die ganzen Supplier, also die ganzen Logistiker. Wir mussten uns dann sehr schnell wieder zurückziehen. Also zu dem Zeitpunkt hatten wir Millionen verbrannt innerhalb von Monaten. Wir hatten, also Mitarbeiter von mir hatten meine Blanko-Unterschrift, weil ich nicht mehr mitgekommen bin, also nachgekommen bin, mit wem haben sie jetzt geheuert, wen haben sie gefeuert, wo haben sie ein Van geleased, wo haben sie ein neues Warehouse angemietet. Zu der Zeit hatten wir 6.000 Scooter in unserer Flotte, tausende Bewegungen am Tag und waren in 4 Ländern und 9 Städten unterwegs. Also wirklich das Ganze innerhalb von, wir reden wirklich 4 Monate.
Krass.
Ja, es war also schon, also für unser Team, also auch rückblickend, wir haben jetzt gerade am Wochenende ein ehemaliges Team-Member auch besucht zum Brunch, das war die geilste Zeit ihres Lebens. Die haben die Nächte im Van verbracht, die haben im Van gegessen, geschlafen, weil sie wussten nicht, in welcher Stadt sie am nächsten Morgen sein müssen, wo halt die nächsten Scooter ausgerollt werden. Die fanden es extrem spannend, für uns war es brutal anstrengend. Wir haben eine sehr, sehr gute Finanzierungsrunde auf die Beine gekriegt, zu der Zeit natürlich, weil wir hatten Millionen Verträge auf dem Tisch. Zu einer sehr, sehr guten Bewertung. Als dann wirklich, als das Ganze gekippt ist, als der Territorialkampf immer größer wurde, wurden wir aus dem Markt verdrängt. Wir mussten uns dann auch wirklich ganz schnell zurückziehen, weil wir haben gemerkt, wir bluten Geld. Und zwar viel Geld. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, als wir uns zurückgezogen haben, hatten wir weder Geld noch Umsatz noch irgendwie einen Weg in die Zukunft und mussten so schnell wie möglich, also wir haben zuerst mal 2/3 der Belegschaft gekündigt, was auch sehr hart war. Also bei den meisten war es wirklich so, also es kann sein, dass wir euch wieder anstellen können, weil vielleicht schaffen wir wieder eine Finanzierungsrunde und manche haben auch gratis gearbeitet, quasi ein paar Monate, in dem Vertrauen darauf, dass wir das Geld aufbringen und ihnen dann zahlen. Und wir haben es dann wirklich geschafft, eine neue Finanzierungsrunde auf die Beine zu stellen, aber zu massiv schlechteren Konditionen. Das heißt, wir hatten eine sogenannte Downround. Unsere Bewertung fiel auf 1/4 von dem, was wir vorher hatten. Und somit haben meine Mitgründerin und ich sehr, sehr, sehr viel Anteile verloren. Und das war dann eine recht schwierige Situation. Also ich habe das damals ehrlich gesagt gar nicht so wahrgenommen. Also ich habe das Gefühl, ich wusste, irgendwas läuft da schief. Und irgendwas, es kann sein, dass uns das irgendwann in der Zukunft wehtut. Wie sehr, konnte ich aber nicht abschätzen. Dann hatten wir den großen Vorteil, dass, also ich erzähle jetzt einfach die gesamte Geschichte.
Du, ja, erzähl, ist super spannend, ja.
Ja, also dann hatten wir den großen Vorteil, und das muss man immer mit der Grain of Salt nehmen, wenn ich das so sage, aber dann kam Corona. Und zu unserem Vorteil wollte dann niemand mehr raus. Auch Händler konnten keine Menschen mehr zu sich in die Läden lassen und brauchten plötzlich Lieferungen ab Shop quasi. Mhm. Und dann ist natürlich eine Lieferplattform wie die unsere, die egal wo abholt und egal wohin abbringt, ganz individuell und ganz, ganz customized, genau das, was alle gebraucht haben. Mhm. Dann haben wir ganz große Verträge abgeschlossen mit Valora, mit IKEA, mit Migro, mit Metro damals auch, und sind richtig durch die Decke. Wir haben dann wir konnten das Team wieder aufstocken, hatten richtig, richtig viel Traction, haben uns auch wieder angenähert dem Umsatz, den wir durch die Scooter verdient hatten, und dachten, ja, jetzt läuft. Also da hatten wir zum ersten Mal wieder Spaß. Also ich zum Beispiel, ich zumindest. Zu dem Zeitpunkt war meine Mitgründerin fertig, völlig erschöpft. Was man nämlich unterschätzt mit dem, jetzt läuft's plötzlich und jetzt ist so viel Erwartungsdruck, weil jetzt müssen ja Logistik-Startups müssen ja laufen während Corona. Das war zu viel Druck. Wir haben gerade diese große Krise hinter uns gebracht. Wir haben überlebt. Wir mussten nicht alle kündigen. Aber jetzt war dieser Druck, ja, jetzt muss es ja durch die Decke gehen. Und dann, das war jetzt viel. Dann ist sie raus. Wir haben sie ersetzt durch zwei Männer. Also eine war Ex-COO Microsoft Tribes und der andere war im Management Supply Chain von Heineken, also Top-Leute. Und haben dann so wieder wirklich Stabilität reingebracht, aber für mich war es brutal schwer. Ich war dann ich weiß nicht, ob man wirklich einen, wenn man zu zweit ist, eine Mitgründerin ersetzen kann. Für mich war das sehr, sehr schwer, auch wenn ich natürlich verstanden habe, dass sie gegangen ist. Aber für mich war das dann wirklich schwer, da wieder richtig reinzukommen und Mut zu fassen. Wurde auch immer müder. Hab dann gemerkt, ja, jetzt müssen wir die nächste wirklich große Runde starten. Also die nächste Runde wäre jetzt 5 Millionen gewesen. Und wir dachten, es kann ja kein Problem sein mit diesen Umsätzen und mit diesen Verträgen und dieser Traction, vor allem diese Voraussicht auf den Umsatz 2023, also was ja dieses Jahr wär phänomenal gewesen, haben es aber nicht geschafft. Das Hauptfeedback war, wir haben zu lange gebraucht, irgendwie das Ganze wirklich auf SaaS umzustellen, war eins, aber das allergrößte Problem war wirklich die Gründerinnen, also die eine war weg und die andere hat kein Equity mehr. Und wir konnten unseren Investoren einfach nicht glaubwürdig verklickern, dass ich nochmal 3-4 Jahre jetzt hier die Stange halt und das Ganze wirklich jetzt groß mache und so. Jetzt abgesehen davon, dass ich immer mehr merke, ich bin eine 0-1 Person, also von nix, ich schaffe super aus nix irgendwie was zu machen, aber dann aus was Riesiges zu machen, weiß ich nicht, weil Strukturen, Prozesse, nicht so meins, aber so die ersten großen Schritte, etwas ins Laufen zu bringen, gefällt mir voll. Und wir hatten dann wirklich Probleme, die Runde zu raisen, noch dazu kam, der VC-Markt wurde da schon schwieriger, wackeliger, Corona hielt an, irgendwie die ganze Wirtschaft wurde ein bisschen schwieriger. Und da haben wir schon gemerkt, jetzt haben wir extrem viele Absagen. Und wir hatten dann auch sogar ein Lead secured, aber dem ging das Ganze zu lang. Der hat dann irgendwann gesagt, na, irgendwie er verliert jetzt hier auch seinen Ruf, er muss sich zurückziehen. Also habe ich alles verstanden. Und dann hatten wir ein Fire-Sales-Szenario eh schon vorbereitet, seit Jahr 1. Das in dem Moment eigentlich greifen hätte sollen. GV hat alles zugesagt, der Sale war so gut wie unterschrieben, kam von dem die Nachricht, ja, wir haben selber Liquiditätsprobleme aufgrund von Corona und müssen uns von dem Sale zurückziehen. Das heißt, wir konnten dann auch nicht verkaufen. Und das war für uns, oder beziehungsweise für mich und unser VR, der Moment, wo wir gesagt haben, wir gehen ans Konkursamt. Wir sehen keinen Pfad mehr für Sanierung. Wir waren zu dem Zeitpunkt überschuldet. Die Equity-Runde, eine große Equity-Runde, hätte das wieder in die Waage gebracht. Aber wir hatten zu dem Zeitpunkt wirklich, wir haben keinen Pfad mehr gesehen. Wir haben das Gefühl gehabt, wir hatten alles, wirklich im wahrsten Sinne alles ausgeschöpft. Und dann haben wir den Brief ans Konkursamt geschrieben. Und 2 Wochen später war der Konkurs eröffnet.
Wie war das für dich?
Gemischt. Ich war einfach, auf der einen Seite war ich fast erleichtert, weil ich habe das Gefühl gehabt, ich bin so an meine Grenzen gegangen. Ich habe alles getan, was ich konnte und offensichtlich kriege ich es nicht hin. Also jetzt nicht im Sinn von, ich bin eine Versagerin, sondern im Sinn von, ich kann jetzt nicht mehr. Also das war jetzt alles, was ich bringen kann und offensichtlich reicht es nicht. Und auf der anderen Seite natürlich, für mich jetzt auch im Nachhinein immer wieder, wenn ich drüber rede, wahnsinnig schade, weil ich das Gefühl gehabt habe, wir haben diese ganzen Learnings gebraucht als Team, als Organisation, diese ganzen Misserfolge gebraucht, um uns so zusammenzureißen, klar zu fokussieren, was zu wissen, worauf kommt es wirklich an, wie gewinnen wir diese jenen Kunden. Also wir haben ja wirklich, wirklich große Kunden mit großen Rollout-Plänen für uns gewonnen und wir waren voll im Flow. Mhm. Das ist das, was wehtut.
Mhm. Was? Also es waren ja einige Höhen und Tiefen,
ja.
die du gerade schon genannt hast. Was hast du denn aus diesen Misserfolgen für dich persönlich denn so rausgezogen? Also was waren die Dinge, so richtige Learnings für dich, so aus der ganzen Geschichte, die du jetzt so ein bisschen erzählt hast, was würdest du denn da so
kurz... Also eines der größten Learnings für mich war, also alles natürlich retrospektiv, zu dem Zeitpunkt, als wir mit dem Scooter-Business so viel Erfolg hatten und diese Finanzierungsrunde gemacht haben, die ja dann auch erfolgreich war, wurden wir von einem Investor vor die Wahl gestellt. Entweder wir machen Lookabox, also die Lieferplattform, die Vermittlungsplattform, oder wir machen die E-Scooter. Und wenn wir aber Lookabox verfolgen, macht er nicht mit. Mhm. Und es war damals der allergrößte. Und da habe ich habe die ganze Zeit gemerkt, dass mit diesem Scooter-Business, das war der wilde Westen, das war so ein Territorialkrieg, das waren alles 23-jährige, testosterongetriebene Jungs, die zum ersten Mal quasi VC-Gelder einnehmen und so, das war irre, also die waren so high von ihrem Erfolg. Das waren keine zuverlässigen, verlässlichen, vertrauenswürdigen Geschäftspartner. Mhm. Es ging zu viel schief die ganze Zeit und es wurde zu viel gemauschelt und ich hatte kein gutes Gefühl dabei. Ich habe aber dann ja gesagt, dass wir das gute Business machen, weil ich nicht aufhören wollte. Und ich glaube auch, ein großer Teil war Gier. Mhm. Also Gier ist so ein komisches Wort, aber ich dachte wirklich, dass jetzt, wir haben es geschafft. Weißt, wenn wir das irgendwie erfolgreich hinkriegen, dann geht es durch die Decke und dann wird es ein Riesen-Exit und dann muss ich nie wieder arbeiten, so ungefähr. Das war so irgendwie so meine Vorstellung. Also für mich so dieses Bauchgefühl oder überhaupt bei mir bleiben, auch irgendwie, ich weiß auch nicht jetzt rückwirkend, ob das smart war zu unterschreiben, dass wir die Valuation auf ein Viertel kürzen. Mhm. Vielleicht wäre es smarter gewesen, das Unternehmen da vielleicht zu schließen. Zu sagen, okay, also ich wusste damals halt nicht, das weiß ich jetzt natürlich, aber ich wusste damals nicht, wie wirklich groß die Auswirkung war, dieser Entscheidung. Mhm. Also für mich ist das Größte jetzt wirklich ganz bei mir bleiben, Dinge zu machen, die sich gut anfühlen, auch jetzt vielleicht und vor allem nur mit Menschen oder mit Investoren zu arbeiten, die für mich die gleichen Werte haben oder wo ich die Integrität spüre, sagen wir so. Das ist natürlich, wenn man mit einem VC sich einlässt, dann muss man sich aufs VC-Game einlassen. Das muss einem bewusst sein. Das war mir, glaube ich, auch nicht bewusst. Mhm. Ich dachte, das macht man einfach so. Mhm. Und dann waren ja die erste Runde ging extrem easy. Die zweite Runde ja dann ging auch echt gut mit diesen Scootern und dann wurde es halt schwierig. Aber da waren wir schon in der Maschinerie drinnen. Mhm. Du kannst nicht DC Games spielen und nicht wachsen, weil es gäbe es keinen Morgen. Kannst nicht einfach gechillt irgendwie jetzt, wenn es halt gerade passt, einen Kunden launchen, sondern du musst x Kunden launchen pro Monat oder der DC macht Druck ohne Ende. Mhm. Das habe ich nicht verstanden. Also im vollen Umfang. Mhm. Verstehe ich heute.
Erzähl ruhig, sehr spannend.
Ja, nee, das ist für mich eines der größten Learnings jetzt auch. Ich coache und mentor jetzt ganz viele Startups auch über mein Beratungsunternehmen. Mhm. Und ganz viele kommen auf mich zu mit einer Selbstverständlichkeit, dass sie jetzt VC-Gelder raisen, bevor sie irgendwie einen Prototypen oder noch irgendwas haben. Und ich so, aber wieso möchtest du VC-Geld jetzt? Ja, dann kriegst du keine Antwort, weil sie wissen es nicht, aber man macht halt. Mhm. Und da werden sie da gibt's von mir jetzt einfach als erstes einmal eine Aufklärungsschule.
Mhm. Ja, super spannend. Ich finde es erstmal cool, weil du gehst einfach voll da rein und ist ja alles, wir reden ja von einer sehr kurzen Zeit, die du gerade so beschreibst, wo viele vielleicht auch Jahre irgendwie brauchen. Aber dadurch halt hast du schon so viel Erfahrung gemacht. Vielleicht auch Fehler, wie man es nennen mag, es sind ja keine Fehler, sondern einfach Dinge, die man erlebt hat, aus denen man lernen kann. Deshalb machen wir auch den Podcast, wo wir über solche Dinge sprechen. Aber was ich zum Beispiel auch spannend fand, ist, als in dieser zweiten Investorenrunde, Finanzierungsrunde und der Investor schon merkt, dass die Person vielleicht dahinter das nicht mehr vielleicht schafft oder aus irgendeinem Grund hat er irgendwie ein Misstrauen oder vielleicht auch ein Bauchgefühl. Und das hatten wir jetzt bisher in allen Folgen so mal kurz angesprochen, weil viele Gründer denken immer, vielleicht jetzt auch hier zuhören, dass der Businessplan ist entscheidend, andere Dinge, aber eins der wichtigsten Kernpunkte ist ja im Prinzip, wie ist der Gründer? Brennt er für das Unternehmen? Sieht er dich in Zukunft genau an diesem Punkt? Und wenn das halt nicht passt, ist es alles andere komplett unrelevant. Und zum Beispiel auch hatte ich mit der Natascha die Folge jetzt davor gemacht. Die hat auch gesagt, du musst selber deinen Nordstern kennen, aber erstmal musst du dich selber kennen, um das überhaupt glaubhaft rüberzubringen. Ich glaube, das war auch so ein Punkt, der vielleicht in dem Moment gefehlt hat, oder?
Ja, also am Schluss, also ich habe ja auch nicht gesehen, wie müde ich da schon war, aber ich konnte, also ganz, ich war zeitweise in dieser Finanzierungsrunde, denn das war die dritte denn, die so schwierig war. Ich war so müde und erschöpft, dass ich 3 Meetings in der Woche geschafft habe, mehr nicht. Also ich war schon im Burnout.
Krass, ja.
Und aber ich wusste nicht, dass man mir das so ansieht. Und ich hatte aber auch nicht genug Kraft zu sagen, okay, schau mich an, so lass mir das am besten. Das hatte ich auch nicht, weißt du? Also,
ja, aber was ging da? Ich habe das schon von vielen gehört, weil ich früher auch mit vielen Unternehmen zusammen gearbeitet habe. Aber wenn man in diesem Hurricane ist und man ist genau in diesem Krisenwind, dann zieht man die Dinge gar nicht, weil alles irgendwie so verschwommen ist. Jetzt gar nicht mal so bewusst, aber unbewusst. Was denkst du, war der Punkt, warum du das für dich nicht selbst gesehen hast? Und was würdest du vielleicht dann auch jemandem raten, der sich vielleicht in so einer Lage befindet? Also, oder was sind denn so Anzeichen, sagen wir so?
Also das war leider nicht mein erstes Burnout. Ich wusste währenddessen genau, was passiert. Das Komische ist immer, dass man immer denkt, irgendwie, man kriegt noch die Kurve. Also erstens schläft man schlecht, wirklich, also wirklich schlecht. Du wachst schon morgen wirklich müde auf, also bist so erschöpft. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Also ich konnte mich nicht 15 Minuten auf etwas konzentrieren oder eben deswegen, ich konnte maximal 3 Meetings die Woche machen. Das ist ja nicht nur, das sind ja nicht nur irgendwelche Meetings, sondern du brauchst ja alle Kraft. Eigentlich brauchst du ein gesamtes schauspielerisches Talent in dem Moment, weil du möchtest ja so vertrauenswürdig wie möglich rüberkommen. Und wir hatten ja sehr, sehr viel dieser Runde schon. Also ich habe das sehr gut auch geschafft. Ich habe es noch nicht ganz abschließen können. Was wir mit dem Board vereinbart hatten, also auch weil mein Board mich so gut gekannt hat oder so gut erkannt hat, dass sie gewusst haben, okay, das ist eine 0-to-1-Person und wir brauchen jetzt eine 1-to-10, haben wir auch schon rekrutiert einen General Manager, der dann übernimmt, einen neuen CEO. Und das war für mich, und dann wäre mein, also da waren wir ja schon 5 Jahre in einem Startup, das klingt jetzt alles so schnell, aber so schnell war das gar nicht. Und dann wäre ich ja eigentlich schon, dann wäre ich einfach im Board geblieben. Und das hätte ich super gefunden. Also ich hätte mich operativ rausziehen können. Und das war auch mit dem Board alles abgesprochen. Und das heißt, dadurch hatte ich hatte diese Karotte. Weißt du, wenn ich das jetzt noch schaffe, das Unternehmen, dann kann ich gut übernehmen und dann kann das jemand groß machen, groß skalieren, professionell skalieren. Das war meine große Hoffnung.
Und das hat ja auch so ein bisschen den Druck rausgenommen oder innerlich?
Ja, sicher. Also ich hätte das nicht gemacht, wenn mich jetzt jemand fragt, du machst noch 5 Jahre CEO, also nee.
Ja. Aber das ist auch, ich glaube, Burnout, also bekommt man auch oft, also so habe ich das bis jetzt immer festgestellt, wenn du halt, also man macht ja Dinge und dann kommt irgendwo der Punkt, wo einfach genug ist, und aber dann macht man halt zwanghaft unbewusst
weiter
genau. Und geht halt so über die Grenzen, dass man es gar nicht mehr merkt, obwohl dein Naturell eigentlich schon die ganze Zeit sagt, sprich dein Bauchgefühl, halt stopp, verändert das, aber man hört es halt nicht, wenn man halt aus irgendeinem Grund dann immer weitermacht. Ne? Und es ist halt schwierig, diesen Punkt zu finden, wo man da vielleicht mal einen Schritt zurück, 2 Schritte zurückgehen kann und das aus einer Stille betrachtet. Ne?
Ja, die Frage ist halt eben, ob du als CEO und Gründer eines Startups, vor allem wenn du VC gefundet bist, ob du dir den Luxus erlauben kannst, diese Schritte zurückzunehmen. Also ich habe dieses Burnout, das kommt ja wahnsinnig schleichend, also das geht ja über ein Jahr sicher. Also man hat ja meiner Mitgründerin gesehen, also jetzt von dem Zeitpunkt, wo das Scooter Wahnsinn, und da waren wir ja wirklich 24/7 im Stress, begonnen hat bis zu dem Zeitpunkt, wo sie sich zurückgezogen hat, da reden wir fast 2 Jahre. Aber da war die nonstop am Rennen es kommt ganz, ganz, ganz langsam. Und als CEO oder als Gründer, du hast nicht wirklich die Chance zu sagen, hey, jetzt warte mal, stopp, jetzt muss man ein bisschen nachdenken. Vielleicht hast du den Raum, aber nicht, wenn jetzt gerade eine Corona-Krise ist und wenn dein Startup gerade durch die Decke geht.
Ja.
Also eben, schön, schön wär's. Ja, aber es kommt so schleichend, dass du kriegst es nicht mehr mit. Mhm. Du kriegst es wirklich nicht mehr mit. Also ja, und vor allem, wenn du dir, also ich hatte ja diese quasi grüne Insel die ganze Zeit gesehen. Ich hatte ja ein Ziel. Also die Idee war ja, dass die Finanzierungsrunde 6 bis 9 Monate dauert, nicht 2 Jahre. Mhm. Und dann hätte ich das super geschafft. Also dann wäre sich das sehr gut ausgegangen. Mhm. Glaube ich.
Ja.
Ja. Aber es hat halt viel länger gedauert und wir haben uns mit Brücke über Brücke über Wasser gehalten, Brückenfinanzierung eine nach der anderen und dann irgendwann ging es halt viel zu lange.
Mhm. Ja, und was machst du jetzt so aktuell? Du hast ja gesagt, du berätst andere Gründer vor allem auch und das macht ja auch sehr Spaß. Mit was für Problemen kommen die denn so auf sich zu oder was ist immer so ein wiederholendes Ding, das ich immer wiederhole, was oft aufkommt, wo der Zuhörer jetzt vielleicht auch was Supervolles, Wertvolles mitnehmen kann?
Also das größte Thema, wahrscheinlich auch aufgrund meiner Geschichte, warum sie auf mich zukommen, ist definitiv Fundraising. Mhm. Wenn sie da irgendwo stecken, feststecken oder irgendwie das Ganze falsch angegangen sind, etc., etc. Also ganz viele Gründer verstehen nicht, dass man wirklich eine ausgeklügelte Fundraising-Strategie braucht, bevor man das Ganze angeht und man sollte nicht einfach lostigern. Mhm. Das ist sicher eins. Was ich jetzt in letzter Zeit auch sehr oft habe, was bei mir auch sehr laut ist mit den Gründern und Gründerinnen, ist das Thema Validation, Market Validation. Wo stehe ich da? Muss ich wirklich mit den Menschen reden, so ungefähr? Mhm. Am liebsten ganz viele würden halt einfach so in ihrer Garage gern so vor sich hin champern, so auf dem Keyboard und dann denken, okay, jetzt geht's los und so. Mhm. Das habe ich sehr oft, also dass wir da sehr, sehr gründlich, auch da wirklich ganz gründlich eine Roadmap aufstellen, wie gehen wir das an, wie viele sprechen wir an, was fragen wir die, wie nehmen wir das Feedback, was machen wir denn mit dem Produkt und wie gehen wir denn wieder raus und so. Das ist auch ein sehr, das ist sehr, sehr viel ein Thema. Aber jetzt ganz speziell im letzten Jahr, Fundraising, also Fundraising-Not. Jetzt mit dem Markt draußen. Mhm. Das sind wirklich, waren jetzt ganz viele Krisen. Mhm. Ja. Und da halt auch das ganz viel Thema, wie gehe ich das an, das Fundraising? Gehe ich VC-Route? Gehe ich Angel? Gehe ich Grant? Gehe ich strategischer Investor? Das sind ganz, ganz wichtige Entscheidungen. Mhm. Und jetzt vor allem, wo der VC-Markt selber oder das VC-Geld einfach so trocken ist, braucht es halt wirklich smarte alternative Routen, um sich über Wasser zu halten.
Hattest du damals, als du das Startup gegründet hast, hast du auch so eine Beratung, so ein Mentoring in Anspruch genommen?
Nein. Ich sag voll oft, ich wünschte, ich hätte mich gehabt. Mhm. Jetzt. Hatte ich leider nicht.
Okay.
Und ich habe auch so das Talent, ich ziehe Menschen an, die sind noch impulsiver und noch crazier drauf als ich und denken noch viel größer. Und die werden nicht her. Ich ziehe nicht jemanden an, der mir sagt, okay, chill mal. Mhm. Also vielleicht schon, aber die ignoriere ich, glaube. Aber ich hatte Menschen, die noch viel größer und viel, viel schneller und so um mich, was ich ja mag, weil ich mag ja die Dynamik im Startup-Umfeld eigentlich, dass die Dinge so schnell gehen. Also vom Typ her gefällt mir das ja, aber es tut mir nicht gut. Also, ja. Nein, also eben, ich wollte ja auch ein Buch schreiben eigentlich. Ich wollte immer das Buch schreiben, das ich so gern gehabt hätte in dieser Krise. Mhm, mh. Ich habe auch mal angefangen, aber ich habe nicht weitergemacht.
Ja. Was würdest du dann so dem Gründer jetzt raten, wenn vielleicht auch einer zuhört, der gerade in dieser Krise ist?
Ich glaube, ganz wichtig ist, sich im Klaren zu sein, was die verschiedenen Funding-Strategien für Auswirkungen haben. Und ich rede jetzt nicht von nächstem Jahr, sondern in 5 oder 6 Jahren. Mhm. Und ich glaube, da muss man sich einmal wirklich schlau machen und ehrlich sein zueinander, ehrlich sein zu sich selber. Es gibt Startup-Gründer, die sind gemacht fürs VC-Game. Wirklich. Also die finden es so geil und die gehen da richtig ab mit diesem Erwartungsdruck und diesem Wachstumsdruck und die werden dann quasi zu ihrem besten Selbst. Und dann gibt's den Art Gründer, der möchte vielleicht ein Unternehmen bauen, kein Startup. Und damit meine ich wirklich etwas, das vielleicht in 10 Jahren noch da ist oder also auch gerne aber verkauft, aber auch dann in 10 Jahren noch funktioniert. Mhm. Also nicht irgendwie einfach schnell was in die Höhe schießen, Wachstum zu allen Kosten, sondern nachhaltigen Unternehmen aufbauen, das vielleicht wirklich Wert schafft und vielen Mitarbeitern auf lange Zeit einen Arbeitsplatz generiert. Aber du musst dich fragen, bin ich, was bin ich? Wer bin ich? Mhm. Wer möchte ich sein?
Mhm. Ja, das, ich sehe schon, also ich schlage jede Folge irgendwie so, die ich aufnehme, das geht immer irgendwie auf einen selber zurück. Was möchte ich? Ja. Warum möchte ich das Ganze? Und dann kommen halt, aber ich glaube, in dem Prozess, dem vielleicht auch du gegangen bist oder viele andere Gründer, im Prinzip lernt man sich ja selbst immer viel mehr kennen in dem Prozess. Und genau durch die Fehler und die Misserfolge, die auch passieren, lernst du dich immer mehr in einer anderen Tiefe vielleicht auch kennen. Was will ich eigentlich und was will ich eigentlich nicht? Ne? Und dann geht es ja darum, das, was ich eigentlich will, vielleicht zu verstärken. Und dann kommt man immer in seine wahre Passion oder wie man es heutzutage so schön sagt, was einen wirklich beflügelt. Oder,
Ja, nee, also das würde ich genauso unterschreiben, wie du das jetzt gesagt hast. Das ist auch bei mir jetzt ganz großes Thema mit meinem neuen Unternehmen, diese Mavericks Mentoring Enablement Plattform für Unternehmen, die ich hier jetzt aufgebaut habe. Da haben wir jetzt 4 Kunden, die jetzt bald mit uns launchen. Und ich mache es ganz anders. Ich gehe zum ersten Mal wirklich hin und ich sehe das als Pflanze, die ich gieße, wo ich schaue, dass die Erde wirklich gut ist und so. Ich gehe nicht hin und ziehe an den Blättern. Sondern ich lasse sie wachsen. Das ist ein ganz anderer Zugang jetzt. Dauert auch langsamer, aber ich nehme mir für jeden Kunden so viel Zeit, wie ich möchte und wie ich denke, er braucht und so. Das kann man nicht vergleichen mit dem vor.
Ja, ja. Was, erzähl mal da ein bisschen drüber, was machst du da so gerade genau?
Also die Idee oder also wirklich die Value Proposition, das Ziel, die Vision dieser Plattform ist es, großen Unternehmen oder eben jetzt, wir haben jetzt auch Universitäten als Kunden, dabei zu unterstützen, ihre eigenen Mentoring-Programme digital gestützt, geleitet, geführt, durchzuführen. Da wird dann ganz viel manuell gemacht, irgendwie, da werden CVs ausgedruckt, auf den Tisch gelegt und dann wird dieser Mentee mit diesem Mentor gematcht. Und bei uns läuft halt alles voll digital. Also der Mentee kann die ganzen Mentor-Profile smart filtern und kann dann quasi anfragen um eine Session. Wir haben eine eingebaute Videoconferencing, also durch alles in einer App quasi, die Messaging Notes, alles drin. Und kann ich einfach so sicher gehen, dass diese Mentoring-Beziehungen gut reported, gut berichtet quasi an einem Ort stattfinden und so hoffentlich nachhaltig sind.
Sehr, sehr spannend. Wann hast du das gegründet?
Also die Idee hatte ich im Mai. Also gegründet ist, ausgegründet ist noch gar nicht. Das läuft jetzt noch als Brand unter Rebels with a Cause, meinem Beratungsunternehmen. Es ist ganz, ganz, ganz neu.
Sehr cool.
Aber es ist halt das No-Code dieses Mal auch. Das ist auch ein ganz großes Learning, das ich vergessen habe. Wir haben Millionen in Software gesteckt. Das läuft jetzt über die No-Code-Lösung.
Was bedeutet No-Code?
No-Code ist quasi, kannst du dir vorstellen, wie so ein Steckkasten. Das ist quasi wie Lego für Software. Du kannst sagen, ich möchte hier ein Sign-In, ich möchte hier Registration, ich möchte hier Filtering und du machst quasi Plug and Play und die No-Code-Solution schreibt dir im Hintergrund den Code.
Ah, okay, so ein Baukasten.
Genau, wie so ein Baukasten. Im
Hintergrund den Code schreibt. Ah, okay. Ja, genau. Okay. Warum ist das ein großes Learning?
Weil wir innerhalb von Wochen gelauncht haben im Vergleich zu vielleicht einem Jahr oder so und wir haben eine fully-fledged, full-feature-Lösung. Also du hast nicht irgendwie, also du kannst einmal extrem schneller, agiler, günstiger agieren, also sein einfach. Du kannst viel schneller was aufbauen. Und gerade wenn es um Matchmaking geht, also so Plattformen oder halt, was weiß ich, selbst du könntest Tinder machen auf No-Code oder Airbnb, ganz, das sind so die typischen, oder irgendwelche Marktplätze gehen ganz leicht über No-Code.
Okay. Ja, sehr spannend.
Und das kannst du selber als Non-Techie, weißt du? Du musst nicht programmieren können.
Ja, aber man merkt bei dir auch schon, das liegt dir irgendwie einfach im Blut, diese Startup-Unternehmerwelt, ne? Weil sonst, du machst ja einfach immer weiter und das finde ich auch so spannend, weil dich halt irgendwas vielleicht innerlich antreibt, weiß man da immer nie so richtig, was vielleicht auch genau und das kommt vielleicht irgendwann, aber finde ich sehr, sehr spannend, den Weg einfach mal so gesehen zu haben und für viele bestimmt auch eine Inspiration, weil es gibt da super viele Ideen, die wenigstens bringen, die irgendwie auf die Straße,
Das ist lustig, die meisten sagen mir immer, sie haben keine Idee.
Ja? Ja. Echt jetzt? Also ich höre immer, dass es super viele Ideen gibt, aber viele fällt es schwer, so diesen Schritt rauszugehen, wenn ich zum Beispiel, du bist jetzt eine Person, du hast einen angestellten Job, ist alles sicher und hast eine Idee und dann, was mache ich da, wie mache ich es, aber dann verliere ich doch das und dann muss ich komplett in die Unsicherheit und dann kann ich ja alles verlieren. Das ist ja schon ein komplett anderes Spiel, wie jetzt angestellt zu sein.
Das habe ich nie verstanden übrigens, dieses Argument. Auch dieses Argument mit, dass das sei ja so riskant, das habe ich nie verstanden. Wenn du so smart bist und du dir überlegst, dein eigenes Unternehmen aufzubauen, dann bist du so smart, dass selbst wenn das in die Hose geht, dass du sofort wieder einen Job hast. Mhm. Also das habe ich nie verstanden. Auch dieses, du musst ja nicht sofort in die Unsicherheit. Ich mache es jetzt mit Mavericks, mit dieser Mentoring-Plattform genauso. Ich mach meine Beratung und nebenbei baue ich das in aller Ruhe auf.
Mhm. Ja,
und du kannst ja dann, wenn das, sobald das ein bisschen Umsatz generiert, kannst du ja reduzieren bei deinem normalen Job quasi.
Ja.
Dann bist du immer safe.
Ja, absolut.
Also habe ich nie verstanden, diese Argumentation. Weder die eine noch, dann habe ich ja, also wenn du so smart bist, dir zu überlegen, dass du ein Business auf die Beine stellst, dann hast du auch gleich wieder einen Job. Bin ich mir ganz sicher.
Ja, glaube ich. Ich glaube da auch 100% dran. Aber ja. Das ist halt ein Mindset-Thema, wie du an dich sagst, was du darüber denkst und so weiter. Was würdest du jetzt so dem Zuhörer, der bis jetzt zugehört hat, so als Rat mitgeben?
Also generell, jetzt, wenn es ums Unternehmertum geht, also eben, ich glaube, wir sollten unterscheiden zwischen einem Unternehmen aufbauen und einem Startup. Aber wenn dich das irgendwie juckt und wenn dich das irgendwie reizt, finde ich, solltest du es probieren. Es gibt wirklich genug Menschen, die reizt das überhaupt nicht. Und die denken dann einen Monat drüber nach und dann finden sie es geil und dann ist es wieder vorbei. Aber wenn dich diese Idee nicht loslässt, solltest du es wirklich probieren. Und dann schaust du einfach, dass du gut ins Startup-Netzwerk, also da würde ich wirklich vielleicht ins Startup-Netzwerk, weil da kannst du erste Unternehmerkurse, was weiß ich, wie gründe ich, wie stelle ich Leute an und so, dass du dieses ganze Basiswissen dir mal aneignest. Und dann würde ich wirklich sagen, probierst du es einfach.
Ja. Sehr gut. Genauso wie es Tech auch macht. Genau die Community-Plattform einfach auch mit den ganzen Experten, dass man da einfach mal die Starthilfe bekommt. Ich glaube, das ist halt sehr hilfreich. Genauso auch, wie man zu dir kommen kann bei diesem Thema, das du hast und dort einfach jemand hat, der schon gewisse Erfahrungen hat, um einfach vielleicht Fehler schon davor auszumerzen oder einfach Dinge schon zu sehen, die man selber vielleicht nicht sieht. Ne? Ja.
Ihr seid ja, das wird ja auch in der Schweiz ausgestrahlt, oder? Also wenn man in der Schweiz ist und eine Idee hat und die ist schon ein bisschen aufgereifter, dann sollte man sich wirklich an so Institutionen wie InnoSwiss wenden, die ja diese Startup Coaching Vouchers zur Verfügung stellen. Mhm. Und dann hat man Zugriff auf Coaches wie mich zum Beispiel, auf Kosten des Bundes. Und dann helfe ich dir.
Genau, super wichtiger Punkt. Wäre jetzt meine nächste Frage auch gewesen. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, das, was die Eike da erzählt hat, ist super spannend, irgendwie kann ich mich damit verbinden, wie kann man dich denn einfach mal so erreichen?
Also definitiv über LinkedIn, das ist so der beste Kanal.
Ja, okay. Werde ich unter den Shownotes auch nochmal verlinken.
Super.
Dann bedanke ich mich recht herzlich, Eike. Vielen Dank für das super spannende Interview. Und ich hoffe, lieber Zuhörer, du konntest auch einiges mitnehmen. Vielen Dank, wenn du bis hier hergehört hast.
Super. Danke dir, Timo.
Gerne.